Ja, willkommen zurück. Wenn ich mal versuchen sollte, jeweils mit einem Satz Kapitel 1 und 2 zusammenzufassen, bevor wir uns auf Kapitel 3 stürzen, dann würde ich sagen, Kapitel 1 hat uns gezeigt, dass Gott ein Urteil fällt über sein Volk und das Urteil heißt Lo-Ammi. Die Beziehung ist zerschnitten, durchgeschnitten. Und Kapitel 2 hat uns dann gezeigt, ja, das große und helle Aber, dass Gott sagt, aber es wird eine Zeit kommen, wo, Stichwort Tal Achor, wo Israel Buße tun wird und wo es einen Neuanfang geben wird und wo aus dem Lo-Ami wieder das Ami werden wird. Das waren die beiden Seiten. Wir haben jetzt schon etwas darüber gesprochen, dass Israel für eine Zeit beiseite gesetzt wird, dass Gott es nicht mehr als sein Volk anerkennen kann. Und ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen auf die praktische Bedeutung kommen für heute, bevor ich weitermache mit Kapitel 3. Und zwar als aktuelle Frage, Stichwort Nahostkonflikt, hat Israel eine Zukunft? Kann man sagen, dass Israel als Volk national gesehen irgendetwas in der Hand hat, aufgrund der Bibel, das sagt, ja, es wird da eine Zukunft erleben unter Gottes Segen. Die zweite Frage ist, was ist der Status von Israel heute? Wenn Israel jetzt heute ja, bestimmte Dinge tut, im Gazastreifen oder im Libanon oder im Iran, hat es da Gottes Zustimmung? Und tut es das überhaupt als Gottes Volk? Eine dritte Frage, gut, die hängt natürlich eng mit der ersten zusammen, ist, hat Israel Verheißungen, die wirklich gelten, ja, buchstäblich zu verstehen sind und gelten? Und viele stellen sich natürlich die Frage, wie wird der Nahostkonflikt einmal enden? Und eigentlich können wir alle diese Fragen jetzt relativ leicht beantworten. Durch das, was wir gesehen haben in Hosea 1 und 2. Die erste Frage, hat Israel eine Zukunft? Antwort, könnt ihr jetzt dran nehmen, ja? Ihr würdet sofort sagen, ja klar, Hosea 2. Gott hat doch gesagt, die Zeit wird kommen. Und sie ist noch nicht gekommen. Ja, die Zeit, wo Juda und Israel vereint sind und einen König über sich haben, die Zeit ist offensichtlich noch nicht da. Zweite Frage, ist Israel heute Gottes Volk? Glaube ich, können wir auch jetzt beantworten. Jedenfalls, wenn ihr meiner Grafik geglaubt habt, dann ist Israel ja heute immer noch Lo-Ami, nicht mein Volk. Ja, ihr wollt jetzt natürlich nicht der Grafik glauben, ihr wollt es aus der Bibel haben. Aber wir können es auch aus der Bibel zeigen, denn während der Zeit der Versammlung kann es ja gar nicht sein, dass Nachkommen, gläubige Nachkommen Abrahams eine eigene Einheit bilden, getrennt von der Kirche. Denn in der Zeit der Gnade ist die Zwischenwand weggenommen unter Gläubigen, zwischen Juden und Nationen. Also kann die prophetische Uhr erst nach der Zeit der Gnade wieder ticken, anfangen zu ticken. Und deshalb kann es erst dann wieder den Überrest und das Volk Israel geben. Haben Sie Verheißungen? Ja, absolut. Die Verheißungen haben sich nicht irgendwie geistlich erfüllt in der Kirche, sondern sie sind buchstäblich zu verstehen, werden sich noch erfüllen. Ich lese dazu nur einen einzigen Vers mal als sehr griffige Begründung, wie ich meine. In Apostelgeschichte 3 sagt Petrus den Juden, dass sie Buße tun sollten, damit diese Zeiten der Erquickung kommen, Vers 20, vom Angesicht des Herrn her. Was meint er damit? Das sind alles diese Segensverheißungen der Propheten, ja, die Zeiten der Erquickung. Dass Gott seinen zuvor bestimmten Christus sende, den freilich der Himmel aufnehmen muss, Vers 21, bis zu diesen Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner Propheten von jeher geredet hat. Also, jetzt ist Christus aufgenommen in den Himmel. Er ist da im Himmel, bis diese Zeiten der Erquickung kommen, die Wiederherstellung aller Dinge, von denen die Propheten geredet haben. Also die Propheten haben geredet von einer Zeit, die später kommt, nachdem Christus längst aufgenommen worden ist in den Himmel, also nach der christlichen Zeit. Aber Petrus sagt überhaupt nicht, was die Propheten von jeher geredet haben, hat sich jetzt, seit Christus im Himmel ist, erfüllt, geistlich, in der Versammlung. Er sagt, das steht alles noch. Also diese Verheißungen gelten, das ist ein Beweis von vielen. Ja, wie wird der Nahostkonflikt enden? Ist ja über die nächste, über das nächste Ereignis können wir überhaupt nicht sagen, ob es einen Schlag gibt in die eine oder andere Richtung, wer mal die Oberhand hat und wer dann wieder nachher. Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, wie die Geschichte ausgeht. Ja, die Geschichte geht dann aus, wenn der Jesus in Herrlichkeit erscheint, wenn er die Feinde Israels vernichtet und auch den ungläubigen Teil Israels und dann sein Reich aufrichtet auf der Erde. Und deshalb sollten wir auch vorsichtig sein mit Spekulationen und Zeitungsexegese und ja, zu versuchen, lauter Erfüllungen schon zu finden heute in den Tagesereignissen. Es gibt vielleicht Entwicklungen, die vorbereitend sind. Dazu gehört sicher auch die Staatsgründung Israels. Aber die Erfüllung des prophetischen Wortes findet nach der Entrückung statt. Jetzt kommen wir zu Kapitel 3. Das würde ich auch gerne nochmal Vers für Vers besprechen, aber es sind nur 5 oder 6 Verse. Und danach werden wir uns einfach nur noch ein paar Verse, ja, vielleicht ein oder zwei pro Kapitel vornehmen und uns darauf konzentrieren. Hosea 3, Vers 1, und der Herr sprach zu mir, geh wieder hin, liebe eine Frau, die von ihrem Freund geliebt wird und Ehebruch treibt, wie der Herr die Kinder Israel liebt, die sich aber anderen Göttern hinwenden und Traubenkuchen lieben. Und ich kaufte sie mir für 15 Sekel Silber und einen Homer Gerste und einen Litech Gerste. Und ich sprach zu ihr, du sollst mir viele Tage so bleiben, du sollst nicht huren und keinem Mann angehören, und so werde auch ich dir gegenüber tun. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer und ohne Bildsäule und ohne Ephod und Teraphim. Danach werden die Kinder Israel umkehren und den Herrn, ihren Gott, und David, ihren König, suchen. Und sie werden sich zitternd zu dem Herrn und zu seiner Güte wenden am Ende der Tage. Das ist wieder ein sehr, sehr schwieriges Kapitel, wenn man die Handlung rekonstruieren will, was da genau jetzt sich abspielte und was genau beinhaltet war in diesem Auftrag, diesem neuen Auftrag, den Gott dem Propheten Hosea gibt. Wir haben das ja gelesen, Vers 1, geh hin, liebe eine Frau, die von ihrem Freund geliebt wird und Ehebruch treibt. Und die erste Frage ist natürlich erst einmal, wer war jetzt diese Frau? Und viele Ausleger gehen davon aus, dass es dieselbe Frau war, dass es Goma war. Und dann wäre das so zu verstehen, dass Goma ja zunächst, also Hosea und Goma haben zunächst geheiratet. Dann ist Goma untreu geworden. Und dann war sie diese Frau hier, die Ehebruch trieb und die von einem Freund geliebt wurde. Und dann hätte Hosea sich durch diese Zahlung ein Recht erworben über die Zukunft dieser Frau und hätte dadurch bestimmen können, wie diese Frau ab jetzt lebt. Man hätte dann gesagt, du wirst weder bei deinem Mann leben, noch wirst du eine Beziehung zu diesem Freund oder anderen Männern haben. Wenn das, ich sage es kurz dabei, die andere Möglichkeit ist natürlich, dass das eine andere Person war. Aber der Rest wäre genau analog. Hosea hätte den Preis gezahlt und dadurch das Recht erworben, dass sie keine Beziehung hat. Weder mit ihrem Mann noch mit einem anderen. Was klar ist, also ich glaube, wir brauchen das auch gar nicht so genau entscheiden, wie es buchstäblich gewesen ist historisch, aber was klar ist, und das ist die Bedeutung in beiden Fällen, es geht darum, dass Gott sein Volk immer noch liebt, auch nach dessen Untreue. Und dass, genau wie diese Frau, jetzt viele Tage lang, wie es heißt, keine Beziehung hat, dass genauso es für Israel eine Zeit geben würde, in der sie weder den wahren Gott haben, noch Götzen. Und ich glaube, genau das ist eingetreten nach der Gefangenschaft in Babylon, da ist Israel zurückgekommen. Seitdem sind sie immer noch Lo-Ami, das heißt, sie haben nicht ihren Mann in dem Sinne, aber sie haben auch keinen Götzendienst. Ja, vor der Gefangenschaft gab es den Götzendienst in Israel, aber nachher nicht. Und der Jesus sagt ja deshalb, Israel ist wie so ein Haus, das gekehrt ist. Ja, dieser Dämon ist ausgetrieben, aber er wird wiederkommen und 7 andere mit sich bringen. Das heißt, es wird nochmal eine Zeit geben, wenn der Antichrist regiert, wo Israel wieder dem Götzendienst verfällt. Das heißt, es wird eine Zwischenzeit geben. Und ich glaube, das ist genau das Thema von Kapitel 3, die Lo-Ami-Zeit. Ja, Kapitel 1 hat das Urteil gegeben von Gott, du bist nicht mehr mein Volk. Kapitel 2 hat den Ausblick gegeben, das Urteil wird einmal aufgehoben. Und Kapitel 3 erzählt uns jetzt etwas darüber, was in der Zwischenzeit passieren wird, während Israel Lo-Ami ist. Ich lese Vers 3. Ja, der Hosea sagt zu dieser Frau, du sollst mir viele Tage so bleiben. Und dann kommt die Parallele in Vers 4, denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben. Ja, und genau so ist es doch gekommen, oder? Ja, nach Zedekia gab es keinen König mehr. Da kam die Wegführung nach Babylon, da kamen 2 Stämme zurück, aber sie haben nie wieder einen König gehabt in Israel, bis heute. Da werden jetzt mehrere Dinge aufgeführt in Vers 4, die sie alle nicht haben würden in dieser Lo-Ami-Zeit. Ich gehe die mal kurz durch. Ohne König, man könnte vielleicht sagen, ohne politische Führung und politische Unabhängigkeit. Als die 2 Stämme zurückkamen, da waren sie eigentlich immer den Weltreichen unterstellt. Ohne Fürsten, über lange Strecken keine eigene Regierung, ohne Schlachtopfer. Sie haben zwar bis zum Jahr 70 den wiederaufgebauten Tempel gehabt, ja, von dem Esra berichtet, das Buch Esra. Sie haben in dieser Zeit auch noch Schlachtopfer gehabt, aber als dann der Messias gekreuzigt war, und Israel im Jahr 70 zerstreut wurde, da wurde ja auch der Tempel zerstört. Und seitdem, kann man sagen, schmecken sie sozusagen das volle Urteil von Lo-Ami. Sie haben auch keine Schlachtopfer mehr. Sie haben auch keine Bildsäule, und ich nehme den letzten Punkt dazu, keine Teraphim, also keinen Götzendienst, keine falschen Götter. Eigentlich beeindruckend. Ja, wenn man so liest, dass das in der Zeit der Könige immer diese ständige Krankheit war, aber es ist wohl tatsächlich so, dass es da, dass dieser Götzendienst aufgehört hat. Aber es gehört auch dazu, ohne Ephod. Ja, was ist das jetzt wieder? Ein Ephod. Wir müssen eigentlich jetzt nach 2. Mose 28 gehen, wo die Priesterkleidung Aarons beschrieben wird. Und das Hauptkleidungsstück war dieses Ephod. Mit dem Brustschild, sodass Aaron die Namen der 12 Stämme auf seiner Brust trug, ja, und diesen Schulterstücken und so weiter. Und zu diesem Ephod gehörten auch die Urim und die Tummim. Was ist das schon wieder? Das heißt Vollkommenheiten und Lichter. Und wie immer sie ausgesehen haben, es waren Instrumente, mit denen man den Willen Gottes erfahren konnte. Wenn man das nachliest in der Geschichte, zum Beispiel 1. Samuel 23, Vers 9 und 30, Vers 7, haben wir hier angegeben. Das sind Situationen, wo David sagte, bringt das Ephod. Weil es Krisensituationen waren, wo man Gott befragen musste. Und mit dem Ephod konnte man das. Und das ist die Bedeutung hier, sie werden ohne Ephod sein. Das heißt, Die Beziehung ist auch in dieser Weise gekappt, dass sie sozusagen ohne Möglichkeit sind, Gott zu befragen. Aber dann, das ist das Schöne, endet auch das Kapitel 3 wieder mit einem Ausblick auf die Zeit danach, ja, auf die Zeit nach Loami. Danach werden die Kinder Israel umkehren und den Herrn, ihren Gott und David, ihren König, suchen. Und sie werden sich zitternd zu dem Herrn und zu seiner Güte wenden am Ende der Tage. Es ist eigentlich wunderschön, das zu sehen, dieser Hinweis auf die zukünftige Umkehr dieses Überrestes. Wir haben davon gesprochen. Erst einmal, sie werden umkehren wirklich zu dem Herrn. Das ist ja der Name, den Gott sich gegeben hat, um seine Beziehung auszudrücken zu seinem Volk. Und interessanterweise heißt es dann zweitens, und sie werden David, ihren König, suchen. Ja, neutestamentlich verstehen wir das sehr gut, dass natürlich der Jesus dieser wahre David ist. Er ist auch Gott, aber es wird dieser Unterschied gemacht. Hier heißt es der Herr und David. Ja, wir wissen, dass Gott heute offenbart ist als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber sie werden Gott als solchen kennen und sie werden den Jesus als Fürsten haben. Sie werden sich zitternd zu dem Herrn und zu seiner Güte wenden. Ich denke, das spielt an auf ihre Trauer, auf ihre Buße. Und es steht auch dabei, wann das geschehen wird, am Ende der Tage. Das ist ja so ein technischer Ausdruck in der Prophetie, der auf die Zeit hinweist, ja, nach der Zeit der Versammlung. Also die Zeit der Drangsal und dann des Reiches. Das heißt, hier kommen wir dann wieder zu diesem Zeitpunkt. Wir können sagen, dieses Kapitel 3 beschreibt die vielen Tage. Das ist dieser orange Streifen hier, die Loami-Zeit. Und der letzte Vers gibt den Ausblick dann auf das, was danach kommt, am Ende der Tage. Jetzt kommen wir zu diesem großen Teil, Kapitel 4 bis 13. Und wir können den natürlich nicht ganz lesen, aber wir picken uns so ein paar Verse heraus, die zitiert werden im Neuen Testament oder die sonst mir besonders wichtig erschienen. Vielleicht erst ein paar Punkte aus Kapitel 4. Da steht, denn es ist keine Wahrheit und keine Güte und keine Erkenntnis Gottes im Land. Wir merken jetzt, diese ersten drei Kapitel, die haben uns eigentlich in einer Art Zusammenfassung geschildert, was Gott zu sagen hat. Loami-Urteil, Segen am Schluss und die Zeit bis dahin. Und jetzt kommt der eigentliche Rechtsstreit. Jetzt werden konkrete Punkte aufgegriffen, die Israel verkehrt gemacht hat. Und Gott spricht über Grundsätze, über Wahrheiten, die sie beachten sollen. Er sagt, was der Zustand dieses Volkes ist: sie kennen keine Wahrheit, keine Güte, sie kennen ihren Gott nicht im Land. Das hat auch ganz praktische Auswirkungen. Schwören und Lügen und Morden, Stehlen, Ehebrechen. Sie brechen ein und Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Wir merken also jetzt, es war nicht nur ein religiöses Sich-Abwenden von Gott, sondern mit dem Sich-Abwenden von Gott gehen dann auch alle diese moralischen Verfehlungen einher. Dazu kam das Versagen der geistlichen Führer. Das wird gleich nochmal deutlicher oder ausführlicher angesprochen, aber hier schon angedeutet, auch die Priester waren schuldig geworden. Ja, die das Vorrecht hatten, die besonders nah bei Gott waren, auch sie hatten sich schuldig gemacht. Und dann wird nochmal der Götzendienst erwähnt. Hurerei, Wein und Most nehmen den Verstand weg. Also das sind jetzt Dinge, die attraktiv sind für das Fleisch, das sündige Fleisch, und die das anregen. Und die Warnung ist, passt auf, wenn ihr mit solchen Sachen spielt, dann wird Einsicht weggenommen. Ja, sie nehmen den Verstand weg und man tut dann Dinge, die eigentlich unvernünftig sind und die man eigentlich nicht tun wollte. Da kommt eine interessante Erwähnung von zwei Orten in Vers 15, und zwar einmal Gilgal und einmal geht es um Bethel. Merkwürdigerweise steht hier, und kommt nicht nach Gilgal. Jeder, der mal das Buch Josua gelesen hat, der wird sagen, wieso, Gilgal war doch immer ein guter Ort. Da war Israel beschnitten worden, danach haben sie Jericho besiegt. Und wenn es schief ging mit den Kämpfen, dann waren sie meistens nicht nach Gilgal zurückgekehrt. Also Gilgal bedeutet das Gericht über den alten Menschen, Beschneidung. Und das Zurückkehren nach Gilgal bedeutet Selbstgericht. Und das ist das Geheimnis des Sieges im geistlichen Leben. Wir müssen immer wieder Selbstgericht üben, dann kann Gott mit uns sein. So, Frage jetzt, wenn das in Josua eine gute Sache war, nach Gilgal zu gehen, warum sagt Gott jetzt, geht nicht nach Gilgal? Ja, der Punkt ist eben, Gilgal war damals zwar der Ort der Beschneidung gewesen, aber es war inzwischen zu einem Ort des Götzendienstes geworden. Also hatte seinen Charakter vollkommen geändert. Zweitens sagt Gott, und zieht nicht hinauf nach Bet-Aven. Jetzt sagt ihr vielleicht, was hat das denn mit Bethel zu tun? Aber Bet-Aven war tatsächlich ein Spottname für Bethel. Bet-El, also unser Hebräischkurs geht weiter, heißt ja bekanntlich Haus Gottes. Und Aven bedeutet Nichtigkeiten und das ist ein Ausdruck für Götzen. Warum hatte man Bet-El umbenannt in Bet-Aven? Ihr wisst aus 1. Könige 12, dass unter Jerobeam diese zwei Kälber aufgestellt wurden und eins davon in Bethel. Das heißt, seitdem war Bethel, was gerade von dieser Wahrheit spricht, Haus Gottes, ja, Heiligkeit geziemt deinem Haus, dieser Ort war zu einem Standort des Götzendienstes geworden. Hatte dann diesen Spottnamen bekommen und darauf spielt der Prophet hier an, zieht nicht hinauf nach Bet-Aven. Also diese ganzen Punkte, die zeigen uns jetzt etwas von diesem Rechtsstreit. Ja? Gott legt so seinen Finger auf verschiedene Punkte und sagt immer, schaut mal an, was hier moralisch unter euch läuft, schaut mal an, was ist in Bethel los, in Gilgal und so weiter. Ephraim ist mit Götzen verbündet. Ja, das, was ich gerade erzählt habe von Bethel und Gilgal, gehörte mit dazu. Das Erschreckende ist Gottes Reaktion. Gott sagt, lasst ihn gewähren. Ich glaube, das ist so eigentlich mit das Schlimmste, was einem passieren kann. Wenn Gott sagt, du bist auf dem falschen Weg, aber ich lasse dich laufen. Ja, das war hier der Fall bei Ephraim. Er sagt, der ist so abgehärtet, ich überlasse ihn jetzt seinen Weg. Zumindest erst einmal. In Kapitel 5, da wird diese Anklage gegen die Priester nochmal verdeutlicht. Sie werden direkt angesprochen, Vers 1, hört dies, ihr Priester, und hört zu, Haus Israel. Und ihr, Haus des Königs, nehmt es zu Ohren, euch gilt dieses Gericht. Also geistlich gesehen die Bevorrechtigsten und politisch gesehen, ja, gesellschaftlich gesehen die Höchsten, die Könige, sie alle waren beteiligt. Mit ihrem Kleinvieh und mit ihren Rindern werden sie hingehen, um den Herrn zu suchen und werden ihn nicht finden. Er hat sich ihnen entzogen. Erinnert nochmal stark an Kapitel 3, diese Noami-Zeit. Und Ephraim ging nach Assyrien und sandte zum König Jareb, der aber vermag euch nicht zu heilen und wird euer Geschwür nicht vertreiben. Vers 13. Das liest man immer wieder in den Büchern der Könige, dass Israel Hilfe gesucht hat bei Nationen, ja, bei Ägypten oder Syrien oder Assyrien. Zum Beispiel kann man das lesen bei Menachem in 2. Könige 15 und auch bei Ahas, von dem haben wir eben gesprochen, 2. Könige 16. Und Gott sagt dann, die Antwort wird wieder Gericht sein, ich werde für Ephraim wie ein Löwe sein, für das Haus Juda wie ein junger Löwe, ich werde zerreißen und davongehen. Mit dem letzten Vers in Kapitel 5 haben wir fast schon den Übergang nach Kapitel 6, wo wir nochmal so einen Lichtblick bekommen. Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie sich schuldig bekennen und mein Angesicht suchen. Und dann kommt dieser beeindruckende Satz: In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Ja, das ist das, wonach Hosea sich gesehnt hatte, wonach Gott sich gesehnt hat, dass Israel endlich von Herzen, ja, eifrig Buße tut und ihn sucht. Und Gott sagt hier, diese Zeit wird kommen. Und jetzt geht es weiter im nächsten Vers, also 6 Vers 1, wo sie das ausdrücken. Das wird ihnen hier sozusagen in den Mund gelegt. Kommt, lasst uns zu dem Herrn umkehren, denn er hat zerrissen, er wird uns heilen. Er hat geschlagen, er wird uns verbinden. Das sind schon zwei Schritte. Ja? Der eine Schritt ist zu sagen, was uns passiert ist, ja, wenn die Feinde kommen, wenn wir dieses verlieren, jenes einbüßen. Das ist Gottes Hand. Gott hat das geschickt. Es ist seine Zucht. Und das zweite ist, dass sie sagen, Gott wird aber auch heilen. Jetzt natürlich eine kleine Fußnote. Viele Gläubige erleben schwere Dinge und die haben nichts mit Zucht zu tun. Es gibt ganz andere Gründe, warum Gott schwere Dinge schickt. Zum Beispiel bei Abraham, dass er seinen Glauben erprobt. Oder wie Petrus schreibt, dass unser Glaube in der Erprobung sich erweist köstlicher als das Gold. Das nur als Fußnote. Aber bei Israel hier war es tatsächlich eine Frage der Zucht und sie erkennen das an. Und dann heißt es weiter, er wird uns nach 2 Tagen wieder beleben und am 3. Tag aufrichten. Und so werden wir vor seinem Angesicht leben. Interessant, oder? Der 3. Tag. Plötzlich haben wir ja einen Ausdruck vor uns, den wir gut kennen. Der Sohn des Menschen wird leiden, sie werden ihn töten und am 3. Tag wird er auferstehen. Und der Jesus sagt, gleich wie Jonas 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Sohn des Menschen im Herz der Erde sein. Das ist der 3. Tag. Oder wie Paulus schreibt, 1. Korinther 15, ja, das Evangelium, wie ich es euch verkündigt habe, dass Christus was? Gestorben ist, nach den Schriften gestorben ist und begraben und am 3. Tag auferweckt wurde. Immer wieder taucht dieser 3. Tag auf. Der 3. Tag ist der Tag der Auferstehung, übrigens auch 1. Mose 22. Aber die Auferstehung des Herrn Jesus ist auch die Grundlage für die Auferstehung Israels. Ich denke, das wird hier so angedeutet. Am 3. Tag werden wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns den Herrn erkennen, lasst uns nach seiner Erkenntnis trachten. Sein Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen die Erde benetzt. Das sind zwei wunderschöne Bilder. Das eine ist die Morgendämmerung, wenn, ja, so mitten in der Nacht hat man den Eindruck, es tut sich nichts, aber der Vers sagt, es ist so sicher wie die Morgendämmerung, sie kommt doch. Das Licht nach der Dunkelheit. Das zweite Bild ist der Spätregen. Ein ganz interessantes Bild. Dieser Regen spricht von dem Kommen des Heiligen Geistes. Und es gibt in der Bibel einen Frühregen und einen Spätregen. Und ich denke, der Frühregen, der ist bereits gekommen. Das war Pfingsten der Fall. Und der Spätregen, wenn der kommt, dann wird Israel in diese Segnung kommen, wie Joel das beschreibt, dass der Heilige Geist über sie ausgegossen wird. Also in diesen ersten 3 Versen, Kapitel 6, ein wunderschöner Ausblick. Dann in Vers 6, dieser Vers, der zitiert wird im Neuen Testament. Denn an Frömmigkeit habe ich gefallen und nicht an Schlachtopfer. An Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Und das sind übrigens jetzt so Verse, die ganz praktisch auch zu uns sprechen, zu unseren Herzen. Warum? Ja, was beinhaltet das denn? Gott sagt hier, Herz ist wichtiger als Ritual. Gott ist an der inneren Einstellung interessiert, mehr als an äußeren religiösen Handlungen. Ja, versteht mich nicht falsch, es gibt äußere religiöse Handlungen, zum Beispiel die Taufe oder das Brotbrechen. Und der Jesus hat gesagt, das sollen wir machen, ja? Tut dies, bis ich komme, mit dem Brotbrechen. Aber er möchte mehr als nur die äußerliche Handlung. Er möchte, dass das Herz dabei ist. Und ganz schlimm wird es natürlich, wenn wir eigentlich etwas bekennen müssen. Und statt zu bekennen, tun wir dann alle möglichen Dinge äußerlich. Und dann sagt der Herr, nein, ich schaue erstmal, ich wünsche mir erstmal eine Änderung im Herzen. Und so zitiert er Jesus diesen Vers in Matthäus 9 und 12. Da kommt diese Klage in Vers 7, das ist wieder so ein Punkt, den Gott dem Volk vorwirft. Da sagt er, sie haben den Bund übertreten wie Adam, haben dort treulos gegen mich gehandelt. Israel wird also mit Adam verglichen. Adam hatte Gottes Gebot übertreten. Dieser Vers wird manchmal aus dem Zusammenhang genommen und man spricht dann von dem adamitischen Bund. Will ich eigentlich gar nicht erwähnen, damit sich das nicht einprägt. Das habe ich doch gemacht. Ich glaube nicht, dass hier steht, dass Gott einen Bund geschlossen hat mit Adam. Wenn Gott einen Bund schließt, dann merken die Beteiligten das. Aber wenn er einen Bund gemacht hat mit Noah oder mit Abraham oder David, dann hat er ganz deutlich gesagt, pass mal auf, Abraham, David, ich mache jetzt einen Bund mit dir. Und so sieht der Vertrag aus. Das und das steht da drin. Der Adam, der hatte keinen Bund, der hatte ein Gebot. Aber die Parallele ist, beide haben übertreten. Und der Römerbrief sagt in Kapitel 5, dass es zwischen Adam und Mose keine Übertretung gab. Wohl Sünde. Adam hatte so eine Linie im Sand, ja, wo er nicht drüber durfte. Nicht von dem Baum essen. Der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und seit Mose gab es wieder so eine Linie im Sand. Das war das Gesetz. Und da durfte man nicht drüber. Wenn man es doch tat, war es Übertretung. Dazwischen gab es nicht so eine klare Abgrenzung. Aber es gab Sünde. Und Paulus beweist das. Er sagt, deshalb sind auch alle gestorben dazwischen. Und das beweist, dass die Sünde zu allen gekommen war. Also, das nur als Fußnote. Worum es geht, ist, Gott sagt, ihr seid genauso schlimm, ihr habt genauso übertreten wie Adam. Ja, es geht mit Riesenschritten durch das Buch Hosea. Wir sind schon in Kapitel 7. Und ich nehme nur hier einen Vers heraus. Sobald ich Israel heilen will, werde ich die Ungerechtigkeiten Ephraims und die Bosheiten, werden die Ungerechtigkeit Ephraims und die Bosheiten Samarias offenbar. Also, Gott deckt den Zustand des Volkes auf und er sagt jetzt einen interessanten Satz dazu, sie sind wie ein Ofen vom Bäcker geheizt, der zu schüren aufhört, vom Kneten des Teiges bis zu seiner Gärung. Und dieser letzte Punkt zeigt eigentlich, was hier passiert. Da ist eine Zeitspanne. Was passiert in der Zeitspanne? Gärung des Teiges. Wie kommt das, dass das Teig gärt? Wir kennen das gut in der Sprache des Alten Testamentes, auch des Neuen Testamentes. Es geht um Sauerteig. Und Gott sagt hier, das ist praktisch der Zustand meines Volkes. Da ist Sauerteig, da ist Böses am Werk und das Böse breitet sich aus. Und das Bild ist ja so lehrreich, weil wenn das Brot gebacken wird, wenn der Teig gebacken wird, dann hört der Sauerteig ja auf zu wirken. Ein Bild davon, dass wir die alte Natur noch in uns haben, aber dass sie gerichtet ist, dass wir ihr nicht erlauben dürfen zu wirken. Aber Gott sagt, bei meinem Volk, da ist das ganz anders, da ist es einfach so, dass der Sauerteig sich in Seelenruhe ausbreiten kann. Und das wird auch dann noch weiter angedeutet im nächsten Vers. Ephraim vermischt sich mit den Völkern. Ephraim ist wie ein Kuchen geworden, der nicht umgewendet ist. Also diese Vermischung mit anderen Völkern zeigt auch dieses sich ausbreiten des Bösen. Aber dann benutzt Hosea ein neues Bild. Wie ein Kuchen, der nicht umgewendet ist. Ich bin jetzt kein Spezialist, aber ich denke mal, hier geht es um irgendetwas, was auf einer Feuerstelle oder Pfanne gebacken wird sozusagen. Das heißt, eigentlich müsste es umgewendet werden, wie ein Pfannkuchen. Wenn das nicht passiert, dann kann es sein, dass es von einer Seite anbrennt und von der anderen Seite roh ist. Und er sagt, diese Unausgeglichenheit, die kennzeichnet mein Volk. Feinde haben seine Kraft verzehrt. Das ist jetzt nochmal so ein Vers, der ist wirklich schockierend. Und er weiß es nicht. Auch ist graues Haar auf sein Haupt gesprengt und er weiß es nicht. Also erstmal jetzt nichts gegen graues Haar. Ja? Vor grauem Haar zu aufstehen, haben wir ja auch alle Achtung vor und Respekt. Das ist die Würde, die mit dem Alter kommt. Die andere Seite, um die es hier geht, ist, dass im Normalfall eben auch in unserem Alter unsere physische Kraft nachlässt. Und das Fatale bei Ephraim ist jetzt geworden, ist jetzt, dass sein Haar grau geworden ist und er weiß nichts davon. Er hat Kraft eingebüßt und er hat es nicht gemerkt. Und das ist eine Sache, die geistlich passieren kann. Wenn wir nicht mit dem Herrn leben, es kann sein, dass wir früher viel gelernt haben und dass wir denken, wir haben immer noch dieselbe geistliche Kraft und in Wirklichkeit ist sie nicht mehr da, ja, weil diese Verbindung zum Herrn nicht mehr da ist. Und das Fatale ist, hier steht nicht, die anderen haben es nicht gemerkt. Ja? Und das ist geistlich auch dann meistens so. Es ist nicht so, dass die anderen es nicht merken, aber der Betreffende merkt es unter Umständen selbst nicht. Und das war hier der Zustand von Israel. Ja, das sind schon ganz plastische Bilder. Auch Vers 11, Ephraim ist wie eine einfältige Taube geworden, ohne Verstand. Und Gott kündigt an, dass Gericht kommt. In Kapitel 8 werden noch zwei Bilder gebraucht. Und ich habe gleich eine kleine Aufstellung von diesen so plastischen Bildern, die Hosea benutzt für das Volk Israel. Erstens, ein wertloses Gefäß. Israel ist verschlungen, nun sind sie unter den Nationen wie ein Gefäß geworden, an dem man kein Gefallen hat. Ein wertloses Gefäß, unbrauchbar für Gott. Ja, Gott sagt ja auch mal seinem Volk, ich habe euch mitten unter den Nationen gesetzt, ja, zentral, aber ihr habt meinen Namen mehr entehrt als alle Nationen um euch herum. Ich glaube, Ezekiel 5, wenn ich mich nicht irre. Jedenfalls waren sie so ein unbrauchbares Gefäß. Ein zweites Bild hier ist ein, das ist noch weniger schmeichelhaft, denke ich, ein eigensinniger Wildesel. Der Wildesel bleibt für sich allein, aber Ephraim hat Liebhaber angeworben. Ich denke, hier geht es darum, dass Israel noch störrischer geworden ist als ein Wildesel. Das ist mal so eine kleine Übersicht hier über verschiedene Bilder. Ich lese jetzt mal nur aus dieser Spalte Symbol. Wir hatten das Bild der unmoralischen Frau, wir hatten das Bild der Trunkenheit. In Kapitel 4 benutzt er eine widerspenstige Kuh als Bild für sein Volk. Dann Straßenräuber, eine Streifschar, Kapitel 6 und 7. Eben hatten wir Sauerteig, ein nicht umgewendeter Kuchen, eine einfältige Taube, das ist einfältig jetzt im negativen Sinn, also die kein Verständnis hat, ein trügerischer Bogen, ein Gefäß, an dem man keinen Gefallen hat und ein störrischer Wildesel. Also nicht gerade schmeichelhaft, aber Gott sagt, das ist das Volk, so zeigt es sich und dennoch liebt er dieses Volk noch immer. Das sage ich auch mal so als praktische Fußnote. Wir haben ja auch, wenn wir uns so betrachten, meistens entdecken wir eine ganze Menge Fehler und Ecken und Kanten. Aber der Herr liebt uns immer noch. In Kapitel 9 haben wir diesen Vers: Ich fand Israel wie Trauben in der Wüste, wie eine Frühfrucht am Feigenbaum. In seinem ersten Trieb ersah ich eure Väter. Also hier geht Gott nochmal ganz weit zurück in die Vergangenheit. Und er sagt, ich habe da in der Zeit der Patriarchen und nachher ganz am Anfang der nationalen Geschichte, da habe ich Israel gesehen, gefunden. Und das Bild ist schon sehr plastisch, wie Trauben in der Wüste. In der Wüste wächst gar nicht viel. Und wenn man da Trauben finden würde, das wäre eine solche Erfrischung und Freude. Ja, und dann sagt er den erschütternden Satz, aber sie weiten sich der Schande, Vers 10. Ephraim ist geschlagen, ihre Wurzel ist verdorrt, sie werden keine Frucht bringen. Und damit komme ich zu Kapitel 10. Vers 1 sagt, Israel ist ein wuchernder Weinstock, der seine Frucht ansetzte. Nach der Menge seiner Frucht hat er die Altäre vermehrt, die Bildsäulen verschönert. Wir haben einen kleinen Garten zu Hause und an einer Seite, da ist ein schwarzer Zaun, den wir nicht besonders schön fanden und wir wollten irgendetwas davor pflanzen und das Erstbeste, was mir im Baumarkt entgegenkam, war ein Weinstock. Dann habe ich da so einen Weinstock hingepflanzt und der war auch schön grün und das war eigentlich alles, was wir wollten. Zu unserer Überraschung trägt der jedes Jahr Unmengen an Weintrauben. Also, dass wir verschenken, massenweise. Ja, wenn ihr mal im September durch Soest kommt, herzlich willkommen. Könnt ihr was abhaben. Was ich dann natürlich machen musste, war mir überlegen, wie geht man mit so einem Weinstock denn um? Muss man da irgendetwas machen? Hatte mal gehört, dass man den irgendwie schneiden muss. Und ich dachte, so ein paar Zentimeter zurückschneiden. Und dann habe ich mir das mal angeschaut und gemerkt, dass man ja fast alles abschneiden muss. Tat einem richtig leid. Aber der ist wirklich im nächsten Jahr wieder da. Was man von einem Weinstock sucht, ist eben nicht viel Äste oder viel Blätter oder wie es hier heißt, dass er wuchert. Sondern von einem Weinstock sucht man eigentlich nur eins, das ist Frucht. Hesekiel stellt mal diese Frage, was man wohl machen kann mit dem Holz eines Weinstocks. Und er sagt, du kannst damit noch nicht mal einen Nagel machen, irgendetwas, was man in die Wand schlägt, um etwas aufzuhängen. Das Holz ist nicht stark genug. Der Punkt an einem Weinstock ist einfach, dass er Frucht bringt. Und gerade das war nicht passiert. Er hatte zwar Frucht angesetzt, aber dann alles andere gebracht als Frucht. Und Gott kündigt wieder sein Gericht an. Ja, sein Volk wird darüber trauern. Auch dies wird als Geschenk nach Assyrien gebracht werden, Vers 6. Ja, als Geschenk nach Assyrien gebracht werden. Das passierte dann, als die 10 Stämme weggeführt wurden, 2. Könige 17. Und dann folgt ein Aufruf zur Umkehr. Sät euch zur Gerechtigkeit, erntet der Güte entsprechend, pflügt euch einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Das ist so ein Satz, der ist, glaube ich, schon etwas bekannter, einen Neubruch pflügen. Wenn ich das richtig verstehe, ist Folgendes gemeint damit. Es geht dabei um Land, das bisher nicht bebaut worden ist. Und was dann gemacht wird, ist, dass es einmal richtig durchgepflügt wird. Das ist dieser Neubruch. Und dann ist das Land zubereitet. Dann kann gesät werden und dann kann es Frucht geben. Und das Bild ist natürlich, ja, der Prophet wendet das an auf das Herz. Und er sagt in eurem Herzen, da muss einmal richtig durchgepflügt werden, damit es Frucht geben kann. Also sie sollten echte Buße tun. Und dann heißt es in Kapitel 10, Vers 8, und die Höhen von Aven, die Sünde Israels, werden vertilgt werden und sie werden zu den Bergen sagen, bedeckt uns und zu den Hügeln fallt auf uns. Also die Botschaft ist klar, das Gericht Gottes kommt gerade über diese Orte, wo Götzendienst getrieben worden war. Aber dieser Satz wurde dann benutzt, einmal von dem Herrn Jesus in Lukas 23. Da ist es die Antwort direkt auf die Verwerfung des Messias. Aber dann auch in Offenbarung 6, da geht es um das 6. Siegelgericht. Es wird so schlimm sein, dass die Leute sich das Letzte wünschen, was man sich sonst wünschen würde. Nämlich, dass ein Felsen oder ein Berg auf den Kopf fällt. Aber sie wollen einfach diesem Gericht entfliehen. also durch diesen Satz deutet Hosea ursprünglich an, wie schlimm das Gericht sein wird. Und dann kommt noch ein sehr interessanter Vers in Kapitel 10, der uns auch helfen kann im Neuen Testament. Gott macht da diese Ankündigung. Er sagt, nach meiner Lust werde ich sie züchtigen und Völker werden gegen sie versammelt werden, wenn ich sie an ihre beiden Sünden binden werde. Das ist jetzt dieser Ausdruck, um den es mir geht. Gott sagt, ich werde sie an ihre beiden Sünden binden. Ich denke, was gemeint ist mit den beiden Sünden, haben wir schon gesagt. Das eine war diese Abwendung von Gott und das zweite war die Hinwendung zu Götzen. Das waren die beiden Seiten. Aber was ist jetzt gemeint mit diesem Binden? Wenn Gott sagt, ich binde die Sünden an sie, heißt das doch offensichtlich, ja, ich ziehe sie zur Rechenschaft. Ich halte sie für verantwortlich. Ich betrachte diese Sünden nicht als vergeben. Ja, sie sind diese Sünden nicht losgeworden, sondern sie haben die noch. Ich binde diese beiden Sünden an sie. Und ich glaube, das erklärt uns diesen Vers in Matthäus 18, wo es heißt, in Vers 18, da sagt der Jesus das ja, was irgend ihr binden werdet auf der Erde, wird gebunden sein im Himmel. Und was ihr lösen werdet auf der Erde, wird gelöst sein im Himmel. Er spricht da ja über die zwei oder drei, die zusammenkommen zu seinem Namen hin, als Versammlung. Und er sagt, die werden diese Autorität haben, Sünden, ich sage mal ganz einfach, zu vergeben für die Erde, also administrativ. Sie werden die Aufgabe haben, Menschen aufzunehmen in die Gemeinschaft oder es eben nicht zu tun. Ja, wie bei einem Simon, dem Zauberer. Der war irrtümlicherweise getauft worden, aber dann macht Petrus klar, dass ihm nicht die Sünden vergeben worden waren. Und damit verstehen wir, was gemeint ist. Ja? Durch diesen Ausdruck hier in Hosea 10, Vers 10. Das Binden bedeutet nicht vergeben. Es hat natürlich es kommt in zwei Situationen zum Tragen. Das ist einmal, wenn Menschen kommen und sagen, wir sind auch gläubig. Wir glauben an den Herrn Jesus. Dann müssen wir als Versammlung ja zu einem Urteil kommen. Sind das echte Gläubige? Ja, wollen die wirklich dem Herrn folgen? Und wenn die Versammlung sagt, ja, das ist der Fall, dann hat sie sozusagen gelöst. Wenn sie sagt, nein, guck mal hier, was der lehrt oder wie der lebt und das kann gar nicht sein, dann hat sie seine Sünden an ihn gebunden. Ja, nicht aufgenommen in die christliche Gemeinschaft. Also hier geht es nicht um christliche Gemeinschaft in Hosea 10, sondern es geht hier um das Prinzip der Sünden, ob die Sünden vergeben werden oder nicht. Natürlich geht es hier nicht um ewige Vergebung, aber das ist die wichtigste Frage überhaupt im Leben eines Menschen, ob er weiß, dass Gott ihm seine Sünden vergeben hat für die Ewigkeit. Und das ist natürlich möglich und nur möglich durch das Werk des Herrn Jesus. Aber der Vers erklärt uns die Ausdrucksweise, die vorkommt im Neuen Testament. Hosea 11. Der erste Vers sagt, als Israel jung war, da liebte ich es und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das hatte ich schon erwähnt, das ist einer der Verse aus Hosea, die zitiert werden im Neuen Testament. Ich lese mal dazu den Vers 4. Mit Menschenbanden zog ich sie, mit Seilen der Liebe und sanft gegen sie gab ich ihnen Nahrung. Also Gott beschreibt hier die Geschichte des Volkes Israel. Er geht erst einmal ganz zurück an den Ausgangspunkt, da wo Israel eben in Ägypten war. Da waren sie Sklaven unter Pharao und er sagt, da habe ich Israel schon gerufen. Aber dann sagt Gott auch, sein Inneres war beteiligt. Er sagt, ich habe sie gezogen mit Seilen der Liebe. Das ist ein wunderschöner Ausdruck. Das tut Gott übrigens bis heute mit Menschen. Ja, Gott hat seinen Sohn gegeben, Jesus Christus, um zu retten. aber er wirkt auch an dem Herzen von Menschen. Er wirkt sozusagen, damit die Menschen ihre Herzen öffnen. Das ist so schön an diesem Ausdruck hier mit Seilen der Liebe zog ich sie und ich gab ihnen Nahrung. Aber dann steht in Vers 5, es wird nicht ins Land Ägypten zurückkehren, sondern der Assyrer wird sein König sein, weil sie sich geweigert haben, umzukehren. Man merkt hier irgendwie den Schmerz Gottes, ja. Gott sagt, ich habe so viel investiert. Ja, die 10 Plagen, der starke Arm, mit dem er Israel herausgeführt hat aus Ägypten, wie er sie versorgt hat in der Wüste, sie ernährt hat. Jeden Tag war das Manna da. Und dann kommt diese Klage, ja, wie sie sich abgewandt haben. Und er sagt, deshalb gebe ich sie hin nach Assyrien. Vers 10 sagt, sie werden dem Herrn nachwandeln. Wie ein Löwe wird er brüllen, denn er wird brüllen und zitternd werden die Kinder herbeieilen vom Meer. Ihr merkt jetzt, was ich in der Einleitung gesagt habe, dass Hosea sehr stark so hin und her springt. Ja? Er spricht über die Vergangenheit Israels, geht zurück bis nach Ägypten, dann spricht er über die Gegenwart, ihre Sünde und jetzt springt er zeitlich nach vorne bis in die Zukunft und sagt, aber der Augenblick, der kommt einmal. Da werden sie herbeieilen, sie werden kommen und Gott wird wieder die Beziehung mit ihnen aufnehmen. Jetzt nochmal kurz zu dem ersten Vers. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ich habe das gerade auf Israel bezogen und Gott sagt tatsächlich in 2. Mose 4, Vers 22, 23, dass er Israel sozusagen als seinen Sohn betrachtet. Aber jetzt steht in Matthäus 2, dass als der Jesus geboren worden war, ja, erstmal passierte gar nichts, dann kamen plötzlich die Magier aus dem Osten. Ja, und die fragten, wo ist denn der König der Juden? Und es wusste keiner so recht Bescheid, aber der Herodes wurde sehr besorgt. Er dachte, was? Ein König der Juden? Das bin ich doch. Und dann hatte er Angst bekommen, hat gedacht, da kommt ein Konkurrent. Und hat gesagt, da müssen wir alle Kinder unter 2 Jahren umbringen, um ganz sicher zu gehen, dass wir diesen König der Juden töten. Und dann bekommt Josef diesen Traum. In dem Traum sagt Gott ihm, nimm Maria und nimm das Kind und geh nach Ägypten. Und dann sagt uns Matthäus, auf diese Weise wurde Hosea 11, Vers 1 erfüllt. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wenn man die Prophezeiungen nebeneinander legt, dann fragt man sich ja wirklich, ja, woher sollte der Messias denn nun kommen? Micha sagt, er wird in Bethlehem geboren. Dann heißt es, dass er ein Nazarener sein würde. Ja, dieser Nezer, dieser Spross, der dann verbunden wird am Ende von Matthäus 2 mit Nazareth. Und Hosea sagt, ich habe ihn aus Ägypten gerufen. Also, wie kann das denn sein, dass ein Messias kommt an 3 Orten gleichzeitig? Weil gleichzeitig hatte Gott nicht gesagt. Er hatte nur gesagt, er kommt aus den 3 Orten. Und so ist es passiert. Er wurde geboren in Bethlehem. Er floh nach Ägypten und kam von dort zurück. Und dann wohnte er in Nazareth. Gottes Plan geht immer auf. Aber was das heißt, ist doch, dass wir hier einen Vers haben, der sich auf Israel bezieht und der sich auf Christus bezieht. In einem Sinn identifiziert Christus sich mit seinem Volk. Und das ist die Grundlage für diesen Neubeginn, über den wir gesprochen haben, wo Gott sie segnet in der Zukunft. Ja, jetzt wird es nochmal richtig spannend in Hosea 12. Das ist ja auch so ein Kapitel, von dem man doch ab und zu schon mal etwas hört. Einfach deshalb, weil dort Jakob vorkommt und diese Geschichte, wo er zurückgekehrt war. Er war ja bei Laban gewesen, hatte dort gearbeitet für Rahel, ja, wie er dachte, und dann war es für Lea und dann nochmal für Rahel. Und schließlich sagt Gott dann zu ihm, geh zurück. Und er geht zurück und er kommt an den Fluss und da hat er, ja, da ist er noch alleine und dann kämpft ein Mann mit ihm. Und auf diese Geschichte wird Bezug genommen. Ja, Hosea greift etwas weiter zurück. Er sagt in Kapitel 12, Vers 4, über Jakob, im Mutterleib hielt er die Verse seines Bruders, also Jakob der Überlister, ja? Und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und überwand. Er weinte und flehte zu ihm. In Bethel fand er ihn und dort redete er mit uns. Ja, das ist diese ganz spannende Geschichte. Jakob kämpft mit einem Mann bis zur Morgenröte. Und der Mann rührt sein Hüftgelenk an und Jakob ist eigentlich besiegt. Aber dann sagt er diesem Mann, ich lasse dich nicht, es sei denn, du hast mich gesegnet. Und wisst ihr, das ist der Wendepunkt im Leben Jakobs, wo Jakob sagt, ich habe keine Kraft, ich kann es nicht, aber ich klammere mich an dich, weil ich weiß, nur von dir kann Segen kommen. Und in diesem Sinn hat er überwunden. Er kämpfte mit dem Engel und überwand. Und das ist eine wichtige Station im Leben eines Gläubigen, wenn er erkennt, ich kann es nicht in eigener Kraft, ich brauche den Herrn und seine Hilfe und seinen Segen. Und der Herr, der Gott der Heerscharen, Herr ist sein Gedenkname, Vers 6, und dann heißt es weiter in Vers 7, du denn kehre um zu deinem Gott, bewahre Güte und Recht und hoffe beständig auf deinen Gott. Und ich glaube, jetzt verstehen wir, warum Hosea von Jakob spricht. Er sagt sozusagen dem schuldigen Volk Israel, denk doch mal an deinen Stammvater, von dem du übrigens seinen Namen hast. Ja? Jakob hieß ja auch Israel. Wie ist Jakob denn an den Segen gekommen? Was war denn der Wendepunkt in seinem Leben? Der Wendepunkt war doch, als er Gott begegnet ist und als er gemerkt hat, ich habe keine Kraft, ich brauche dich. Ja, ich stütze mich auf dich, ich verlasse mich auf dich. Und wenn dein Stammvater das konnte, warum machst du es dann nicht genauso? Ja, das ist das Argument hier. Hosea 13. Wir nähern uns mit Riesenschritten. Oh, ja, auch dem Ende der Zeit. In Hosea 13 klingt nochmal an, dass Gott Gericht bringen muss über Ephraim. Es klingt an, dass Gott diesen Zorn bringt, aber es klingt auch an die Verheißung. Aber jetzt kommt wieder so ein Vers, der zitiert wird im Neuen Testament. Ein wunderschöner Vers. 14. Von der Gewalt des Scheols werde ich sie erlösen, vom Tod sie befreien. Wo sind, o Tod, deine Seuchen? Wo ist, o Tod, dein Verderben? Reue ist vor meinen Augen verborgen. Das Volk Israel hatte sich so schuldig gemacht, dass sie eigentlich dem Tod geweiht waren. Und Gott sagt hier, ich finde einen Weg, diesen Tod zu besiegen. Ich nehme dem Tod seinen Stachel weg. Und das ist der Vers, den Paulus zitiert in 1. Korinther 15. Nachdem er erklärt hat, Christus ist auferstanden. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir einmal auferstehen werden. Und das schließt er dann mit diesem Siegesruf aus Hosea 13 und sagt, wo ist, o Tod, dein Stachel? Was ist genau gemeint? Ich denke, wir können sagen, der Jesus hat den Tod zunichte gemacht, nach 2. Timotheus 1. Er hat Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Das Leben war vorher da, Unverweslichkeit war auch vorher da, aber nicht für uns. Er hat es ans Licht gebracht. Was ist der Stachel des Todes? Ja, der Mensch ist von der Sünde befallen. Jeder hier im Raum ist ein Sünder vor Gott. Gott weiß alles über dich und über mich. Alles, was wir gemacht haben. Das, selbst das, wovon unsere Freunde, vielleicht Verwandten nichts wissen, wo wir auch gar nicht wollen, dass es jemand weiß. Gott hat alles gesehen. Und deshalb sind wir vor Gott Sünder. Und als Sünder haben wir diesen Stachel in uns. Wir wissen, wir werden einmal sterben. Weil der Tod eben der Lohn der Sünde ist. Und jetzt passiert Folgendes. Ja, immer wenn wir so mit dem Tod konfrontiert werden, dann merken wir diesen Stachel. Ja. Ich war mal auf einer Beerdigung, war ein junger Mann gestorben bei einem Autounfall Und dann sagte der Prediger einige Worte und mitten in seiner Predigt sagte er, ja, eins ist uns doch wohl klar hier, einer von uns ist der Nächste. Und in dem Moment hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Eine Betroffenheit. Ja, das ist dieser Stachel des Todes. Aber Gott sagt jetzt, ich habe einen Weg gefunden, um diesen Stachel wegzunehmen. Auf den ersten Blick will man das gar nicht glauben, dass es so etwas gibt, dass Menschen leben können, ohne Angst zu haben vor dem Tod. Aber es gibt das tatsächlich. Vollständige Befreiung. Durch die Auferstehung des Herrn Jesus ist uns eine vollständige Befreiung sicher. Ja, wer an den Herrn Jesus glaubt, der weiß, er ist für mich gestorben, er ist auferstanden. Wenn wir durch den Tod gehen, werden wir auch auferstehen. Das Problem meiner Sünde ist geregelt. Ich bin jetzt schon angenehm gemacht vor Gott. Der Stachel des Todes ist weg. Ja, ein wunderschöner Vers hier in Hosea 13. Gemeint zuerst einmal im Blick auf das Volk, aber er gilt für uns. Und die Auswirkung reicht bis in die Ewigkeit. Im ewigen Zustand, da wird es gar keinen Tod mehr geben. Da ist keine Trauer, kein Geschrei, kein Tod. Das ist der endgültige Sieg des Herrn Jesus über den Tod. Und damit komme ich zu dem letzten Kapitel. Bis jetzt haben wir diesen Rechtsstreit vor uns, Kapitel 4 bis 13. Gott wirft konkrete Punkte vor und er stellt Grundsätze vor, die Israel zur Heilung dienen können. Jetzt in Kapitel 14, da kommt so ein letzter Aufruf und dann dieser Ausblick auf den Segen, den Gott schenken möchte. Kehre um, Israel, bis zu dem Herrn, deinem Gott. Nehmt Worte mit euch und kehrt um zu dem Herrn. Das gilt natürlich alles auch heute. Ja, für jeden, der das noch nicht getan hat, gilt, wir sollen Worte mitnehmen. Wir sollen zu Gott kommen, sollen ihm sagen, was falsch gelaufen ist in unserem Leben. Auch wenn uns als Gläubigen etwas passiert, sollen wir zu dem Herrn umkehren. Und sprecht zu ihm, vergib alle Ungerechtigkeit und nimm an, was gut ist, dass wir die Frucht unserer Lippen als Schlachtopfer darbringen. Also die Bitte ist, dass Gott die Sünden vergibt und dass dann aus den Sündern Anbeter werden. Assyrien wird uns nicht retten, auf Pferden wollen wir nicht reiten und zum Machtwerk unserer Hände wollen wir nicht mehr sagen, unser Gott. Wir merken hier, das ist echte Buße. Ja? Das sind alles Dinge, die sie früher getan hatten. Sie hatten sich auf Assyrien gestützt, sie hatten sich auf militärische Macht gestützt, auf Pferde, sie hatten sich auf Götzen gestützt und sie sagen, das alles ist jetzt vorbei. Schluss damit. Und dann kommt dieser Ausblick auf den Segen. Verse 6 bis 8. Da beschreibt Gott noch einmal, was er seinem Volk geben wird. Und das ist eine Liste von 7 wunderschönen Punkten. Erstens, der Tau des Himmels. Ich werde für Israel sein wie der Tau. Das heißt, Christus bringt Erfrischung. Himmlische Erfrischung, ja. Tau kommt ja von oben, himmlische Erfrischung. Zweitens, blühen soll es wie die Lilie. Ich denke, die Lilie steht besonders für Schönheit und Anmut. Wurzeln schlagen wie der Libanon. Ja, bei den Wurzeln, wenn etwas Wurzeln schlägt, dann hat es Festigkeit, Beständigkeit, Stärke. Alles das haben sie nicht gehabt. Seine Pracht soll sein wie der Olivenbaum. Das ist ein Bild des Überrestes Israels. Nach Auserwählung der Gnade, er wird in diesen Baum der Verheißung eingepfropft, nach Römer 11, die Pracht des Ölbaums. Also das sind sozusagen dann die natürlichen Zweige, die wieder eingepfropft werden in diesen Ölbaum. Unter seinem Schatten, die unter seinem Schatten Wohnenden sollen wieder Getreide hervorbringen. Ich denke, der Schatten, der spricht von Schutz, ja, gerade in einem heißen Land, Schutz und Erholung. Und dann, ich glaube, das ist jetzt Punkt 6, die Getreideernte. Ja, dann ist wirklich Israel erfüllt. Gott hat gesät und es gibt jetzt Frucht, es gibt jetzt eine Ernte. Es wird blühen wie ein Weinstock, dessen Hof wie der Wein des Libanon ist. Also jetzt geht es nicht mehr darum, dass sie Frucht für sich selbst bringen oder dass sie nur ein wuchernder Weinstock sind, sondern jetzt bringen sie wirklich Frucht. Frucht für Gott und Frucht für die Freude des Messias. Ja, so endet dieses Buch. Ein wirklich bewegtes und bewegendes Buch. Es zeigt den Schmerz Gottes über das Versagen, aber auch seine Treue. Kurz nochmal als Fazit, Zusammenfassung. Wir haben den Zeitraum gesehen, wann Hosea wirkte, 8. Jahrhundert vor Christus. Die Kernbotschaft, ja, Gott ist betrübt, aber Gott liebt sein Volk noch immer. Die symbolische Handlung haben wir gesehen und wir haben die Treue Gottes gesehen, die immer noch gilt. Das Buch ist auch relevant für uns als Christen. Wir haben gesehen, das Buch sagt uns sehr viel über Gottes Plan für Israel. Es zeigt uns auch etwas über Gottes Schmerz, über die Sünde. Es zeigt uns auch Gottes, entschuldigt, ich habe kein besseres Wort, Regierungswege. Ja, wie Gott eben die Dinge führt, wie er sie geführt hat mit seinem Volk. Sie nehmen ihren Lauf. Ja, manchmal muss Gott züchtigen, strafen, aber wir haben auch gesehen Gottes unveränderliche Liebe. Ja, Gott liebt dennoch. Und Gottes Segenswunsch, das haben wir gesehen an dieser Geschichte Israels, an den Wegen, die Gott mit seinem Volk geht. Gottes Ziel ist am Ende, dass er diesen Segen bringen kann. Und wir haben auch den Weg gesehen, das habe ich jetzt nicht mehr aufgeschrieben, aber das kam doch auch ganz klar durch, auch im Propheten Hosea, der Weg zu diesem Segen, die Grundlage ist der Jesus. Kapitel 6, der dritte Tag, Auferstehung. Kapitel 11, ich habe ihn aus Ägypten gerufen. Und Kapitel 13, wo ist, o Tod, dein Stachel? Er ist der, der den Tod überwunden hat und der Leben gebracht hat.